ARD.
Da pena, pues, da tristeza, no sé qué me da yo, pero no se aguanta uno.
Es schmerzt zu sehr, es ist kaum auszuhalten. Sie hatten Waffen, wir nicht. Sie kamen in Kampfanzügen, wie das Militär. Es waren mehr als 60 Personen. Sie waren vermummt, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, 40 schon nicht mehr. Alles durchgeknallte junge Leute.
Das sagt Marta Alvarez. Das ist nicht ihr richtiger Name. Den zu nennen, wäre viel zu gefährlich. Marta musste fliehen, weil das Jalisco-Kartell in ihr Dorf in Mexiko eingedrungen ist. Zwei Tote, Dutzende Menschen wurden gefoltert, 7 Menschen verschleppt. Darunter auch die 3 Söhne von Marta.
Ich habe mich mit den Kriminellen gestritten, habe sie gebeten, dass sie mir meine Söhne zurückgeben. Aber das haben sie nicht getan. Sie sagten, ich solle abhauen, sonst würden sie mich töten. Dann sollen sie mich töten, habe ich geantwortet.
Mexiko hat ein Riesenproblem mit Waffengewalt. Es sind unfassbare Zahlen. Jedes Jahr sterben 30.000 Menschen durch Schusswaffen. 129.000 gelten aktuell als vermisst. Sie sind einfach verschwunden. In manchen Regionen Mexikos herrscht regelrecht Krieg. Wie es dazu kommt, darüber sprechen wir jetzt im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier jede Woche helfen, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Mit den Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ein Großteil der Waffen, die in Mexiko im Umlauf sind, der kommt aus den USA. Wie kann das sein? Wie werden die nach Mexiko geschmuggelt und was richten die dort an? Dazu haben Wolf-Dieter Vogel und Anne Demmer, die noch bis vor kurzem ARD-Korrespondentin im Studio Mexiko war, jahrelang recherchiert. Wolf-Dieter Vogel steht mir jetzt gegenüber im Studio und Anne Demmer ist zugeschaltet aus Berlin. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, als Korrespondent oder Korrespondentin ist die Waffengewalt in Mexiko natürlich immer wieder Teil auch eurer Berichterstattung oder Berichterstattung gewesen. Journalistisch, denke ich mir, zu arbeiten ist das eine, aber auf der anderen Seite persönlich betroffen zu sein ist das andere. Wann habt ihr denn diese Gewalt auch in eurem Alltag oder in eurem direkten Umfeld gespürt und erlebt?
Also spüren, erleben tut man den immer wieder. Ich persönlich habe eine Bekannte, deren Tochter Journalistin war, wurde erschossen. Direkt vor meiner Haustüre wurde eine Frau entführt, die kurz darauf tot im Wald gefunden wurde. Ein Anwalt wurde erschossen, der für die falsche Mafia gearbeitet hat, auch direkt vor der Haustüre. Und den letzten heftigen Vorfall, den ich erlebt habe, war in einer Gemeinde vor einem halben Jahr, wo mittags um 12 in einer Gemeinde am Strand, ein Urlaubsort, wo sehr viele auch internationale Touristen und Touristinnen hinkommen, da wurde mittags um 12 auf offener Straße jemand erschossen. Also insofern gewissermaßen doch Alltag.
Bei mir ist es so, dass der Bruder einer Bekannten, der sich für Land- und Menschenrechte in einem Dorf eingesetzt hat, vor 2 Jahren in Michoacán verschwunden ist und seitdem weiß man und hört auch nichts von ihm. Dann singe ich in einem Chor und da gibt es eine Mutter, die ihren Sohn vermisst und sich mit anderen Müttern organisiert hat. Das kommt ganz oft vor, weil der Staat eben nicht unterstützt oder auch nicht sozusagen investigiert. Also man kommt tatsächlich im Alltag einfach damit in Berührung. Auf einmal ist es eben nicht mehr nur eine Nachricht, sondern es kommt einem näher und es ist einfach spürbar.
Wenn wir mal auf diese Zahlen gucken, also die Waffen, wie viele Waffen da überhaupt im Umlauf sind, sind ja eine ganze Menge. Wie viele gibt's und wie einfach ist es in Mexiko auch an eine Waffe zu kommen?
Ja, es heißt ja, dass zwischen 70% und 90% der Waffen kommen aus den USA, werden also rübergeschmuggelt. Und am Ende sind es um die 200.000 Waffen, die so jährlich über die Grenze gehen. Das heißt, das sind fast 550 am Tag, also tatsächlich eine Hausnummer.
Wir haben unter anderem mit Carlos Perez geredet, das ist ein Politikwissenschaftler, das ist einer der wirklichen Profis in Sachen Waffenexporte. Und den haben wir so ein bisschen gefragt, wie viele Waffen und wie die überhaupt nach Mexiko kommen.
Wir kalkulieren, dass in Mexiko 17 Millionen Waffen zirkulieren. 17 Millionen für eine Bevölkerung von 120 Millionen Menschen. Von diesen 17 Millionen sind 25.000 legal im Umlauf.
Diejenigen, die legal eine Waffe besitzen, wie einfach oder schwer wird es einem da gemacht in Mexiko? Einfach um zu verstehen, warum der Schmuggel auch so ein großer Anteil ist.
Es ist im Prinzip von der gesetzlichen Lage her ähnlich wie in Deutschland. Also man muss einen Waffenschein besitzen, man muss in einem Schützenverein sein, man muss darf keine kriminelle Vorgeschichte haben. Also so als Voraussetzung, um überhaupt in Mexiko legal eine Waffe zu kaufen. Es gibt aber in Mexiko insgesamt nur 2 Läden, in denen überhaupt Waffen verkauft werden. Also legal eine zu kaufen, ist keine Sache, die man mal eben so macht, sondern man muss dahin, man muss die bestellen. Ich war da mehrmals in diesem einen Laden in Mexiko-Stadt, es gibt einen anderen in Monterrey. Ja, das ist schon ein Aufwand. Also, und man kann da nicht mal eben eine Waffe kaufen, sondern die Regierung sorgt schon dafür, dass legal es nicht einfach ist, Pistolen, Gewehren zu Hause rumliegen zu haben, ne?
Und trotzdem bleibt der illegale Weg, Schmuggel aus den USA, habt ihr gerade schon gesagt. Wie funktioniert denn das? Vor allen Dingen frage ich mich an der Grenze, die ja in den letzten Jahren immer dichter gemacht wurde.
Ja, vor allen Dingen für die Migranten, aber nicht für Waffen. Die gelangen dann halt doch über die Grenze. Man muss einfach sagen, es ist natürlich total einfach, in den USA Waffen zu kaufen. Man darf keine Vorbestrafung haben, es wird dann auch ein Background-Check gemacht. Aber in manchen Bundesstaaten wird da auch mal ein Auge zugedrückt oder es wird sehr lax gehandhabt. Das heißt, eben an diese Waffen zu kommen, ist erstmal einfach. Wenn es einen Auftrag gibt aus Mexiko, dann werden die halt eher in kleinen Mengen über die Grenze geschmuggelt. Das Stichwort Ameisenprinzip ist uns immer wieder untergekommen. Es wird also eben nicht in großen LKW-Ladungen über die Grenze geschmuggelt, sondern eben sind mal 2, 3 oder auch mal 5, die dann aber auch teils auseinandergenommen werden, am Körper getragen werden oder eben im Auto versteckt. Und dadurch, dass die Grenze ist tatsächlich sehr durchlässig, weil es durchaus auch korrupt ist, also Sicherheitsbeamte sind korrupt. Und es ist natürlich trotzdem auch schwierig, in Gänze das Ganze zu kontrollieren. Also wir haben ja gerade schon über die Zahlen gesprochen, da geht ja einiges rüber. Und da alle Autos so einzeln zu scannen, ist wahrscheinlich weder so richtig gewollt, noch wirklich praktikabel.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, die Grenze wird dicht gemacht vom Norden für Menschen und für Drogen. Wird versucht zumindest, die Grenze dicht zu machen.
Also was die USA macht dicht,
Mexiko kann überhaupt nicht das alles kontrollieren. Das sind auch Hunderttausende von Autos und Personen, die jeden Tag über diese Grenze gehen. Also das muss man dann schon auch präsent haben. Das geht nicht so einfach.
Aber gibt es denn, ich frage mich, also erkennt das niemand als Problem an und steht da niemand in der Verantwortung, der dafür sorgt oder die dafür sorgt, dass diese Waffen eben nicht ins Land kommen? Oder ist es einfach so schwer, weil die Grenze so lang ist?
Also wir haben ja mit einem Menschen gesprochen, der bis vor kurzem im Auswärtigen Amt im Wesentlichen damit beschäftigt war, diesen illegalen Waffenimport nach Mexiko zu verhindern. Der sagte ganz klar, das sei technisch nicht möglich, aber ganz klar, die mexikanische Regierung tut auch nicht alles, was nötig wäre, um da wirklich eine konsequentere Kontrolle einzuführen. Aber man muss sich das vorstellen, Hunderttausende haben eine Green Card, Hunderttausende kommen jeden Tag aus Ciudad Juárez, aus Nuevo Laredo, aus Tijuana rüber nach in die USA, um dort zu arbeiten und abends zurück. Und wie Anne ja schon gesagt hat, im Ameisenprinzip nimmt man dann vielleicht auch mal nur die einen Teil der Pistole mit, dann später einen anderen, dann irgendwann ein bisschen Munition. Also ganz einfach ist das nicht. Das Problem ist tatsächlich, das haben wir ja auch gesehen, dass du in Texas oder in Arizona in einen Laden gehst und dort einfach eine Waffe kaufen kannst, ohne große Komplikationen. Und solange das so ist, wie es ist, wird man, glaube ich, das Thema an der Grenze nicht so in den Griff bekommen.
Es spielt schon so ein bisschen drauf an, ne, dass die USA da eigentlich auch eine Verantwortung hätten. Die sind ja gleichzeitig der Hauptabnehmer der mexikanischen Drogen oder der Drogen, die via Mexiko in die USA gelangen. Also wie seht ihr das? Welche Verantwortung haben die da?
Naja, letztendlich sind es natürlich die Waffenunternehmen ja auch. Und da gibt es auch einen großen Vorwurf, dass die Ästhetik der Waffen sich tatsächlich an den Kartellen orientiert. Auf den Online-Plattformen der Händler wird beispielsweise mit einem Revolver mit Emiliano Zapata und der Inschrift "Lieber aufrecht sterben als auf Knien leben" geworben. Es gibt Pistolen mit Aztekensymbolen und so weiter. Und das ist auch das Argument in der Klage. Es gab ja eine Klage, die Mexiko auf den Weg gebracht hat, die vor dem obersten Gerichtshof auch eingereicht wurde, leider aber jetzt auch schon zurückgewiesen wurde. Es ist noch eine weitere Klage am Laufen. Da wird gegen 5 Waffenhändler noch geklagt. Und da befindet man sich noch in der Beweisfindung. Aber eben, es gibt diesen Markt und er wird eben nicht eingeschränkt. Und es wird auch nichts dafür getan, dass man die Waffen zurückverfolgen könnte, was man ja tatsächlich eigentlich einleiten könnte, so eine Regelung.
Genau, dagegen sträuben sich unter anderem die Rüstungsunternehmen in den USA. Das ist natürlich ein großes Problem. Die wissen ganz genau, dass ein Teil ihrer Waffen in Mexiko bei der Mafia landet. Also das ist auch bewiesen, das wurde immer wieder mal verfolgt. Also sagen wir mal, das Einzige, was sich geändert hat und ändern wird, ist eben, dass der Mainstream politisch in den USA noch weniger gegen jegliches Einschränkung des Waffenhandels stimmen wird, während das vorher unter Biden vielleicht etwas zurückhaltender war. Aber es gibt ja im Moment nichts, was darauf hinweist, dass man in den USA versucht einzuschränken, dass Waffen so freizügig verkauft werden können, wie das im Moment stattfindet. Also, und das hat natürlich mit dem Diskurs von Donald Trump zu tun.
Ihr habt die US-amerikanischen Rüstungsunternehmen angesprochen. Wie sieht es denn mit deutschen Waffen aus?
Ja, der Punkt ist, dass eigentlich, wenn wir das nach den Rüstungsexportvorgaben sehen würden, dürften eigentlich keine deutschen Waffen mehr nach Mexiko, keine Kleinwaffen, keine Gewehre, keine Pistolen mehr nach Mexiko gelangen, weil die Gefahr existiert, dass sie eben dort Menschenrechte verletzen könnten. Und das wurde bewiesen in einem ziemlich spektakulären Fall von Heckler & Koch, also diese deutsche Waffenfirma, die illegal G36-Gewehre nach Mexiko geliefert hat. Die wurden auch dafür verurteilt, also zwei Personen wurden dafür verurteilt. Und damals, also schon als dieser Skandal bekannt wurde, hat man die Rüstungsexporte Richtung Mexiko von Kleinwaffen radikal eingeschränkt. Mittlerweile sind sie noch weiter eingeschränkt. Also man bekommt als deutsches Rüstungsunternehmen keine Lizenz mehr, um nach Mexiko Kleinwaffen zu exportieren. Was aber jetzt passiert, ist, dass vor allem Sieg Sauer, eine der größten Waffenfirmen mittlerweile in den USA, ihre Produktion einfach in die USA verlegt hat und von dort aus dann problemlos nach Mexiko exportieren kann. Also das ist insofern schon ein recht heikler Punkt, den ich auch finde, man hier durchaus politisch nochmal genauer prüfen sollte. Heckler & Koch produziert auch in den USA. Zum Beispiel verkaufen Händler, die von der mexikanischen Regierung eine Anzeige bekommen haben. Diese Händler verkaufen Heckler & Koch Waffen. Also genau die Waffen oder die Waffen aus der Waffenfirma, die eigentlich schon mal sogar dafür verurteilt wurde, dass sie Kleinwaffen nach Mexiko geliefert hat und nachweislich mit diesen Waffen damals auch Menschenrechte verletzt wurden.
Tatsächlich ist es auch so, dass wir Sig Sauer Pistolen gesehen haben. Also wir haben ja durchaus Kriminelle vor Ort getroffen, den Chef einer kriminellen Vereinigung, und der hatte tatsächlich mehrere Sig Sauer da liegen.
Du sprichst gerade das an, wie kommt man denn an so jemanden ran? Also man fährt ja wahrscheinlich nicht einfach vorbei und sagt, hallo, hier sind wir, wir recherchieren. Wo habt ihr den getroffen und was war das für ein Typ?
Es war tatsächlich durchaus schwierig. Da vergehen auch Monate, um überhaupt einen Kontakt herzustellen. Und interessanterweise sind es aber auch oft Leute von der Kirche, die sich im Alltag diesen Gruppen ja gar nicht entziehen können, weil sie Kartellmitglieder besuchen ihren Gottesdienst, ihre Kinder werden dort getauft und es werden Ehen geschlossen. Ja, und aber über eine mexikanische Kollegin haben wir den Kontakt von einem ehemaligen Bischof bekommen. Und mit dem haben wir uns mehrmals getroffen, um erstmal Vertrauen aufzubauen, und mussten uns da auch erstmal langsam vorantasten. Und der hat uns am Ende tatsächlich den Kontakt zu Celso Ortega vermittelt. Das ist der Chef einer lokalen Gruppe im Bundesstaat Guerrero. Der ist sozusagen der Chef der Adios. Und ja, das war eine schwierige Anbahnung. Dann haben wir uns aber tatsächlich verabredet von einem Tag auf den anderen, weil da kam dann so eine Nachricht von dem Bischof, dass wir uns mit ihm treffen könnten. Und ja, da hat er uns erstmal 4 Stunden warten lassen in einem Restaurant in der Region, die er kontrolliert. Und dann kam er dann angedüst mit so einem sehr dicken SUV und erstmal sind seine Leibwächter da rausgesprungen und haben den Ort sondiert, was tatsächlich frappierend war. Also für wirklich Aufsehen hat das in dem Restaurant nicht gesorgt. Die Leute haben einfach weiter gegessen, teils sogar sehr nett gegrüßt. Ja, und er wollte dann auch erstmal nicht vor offenem Mikro sprechen, hat uns da erstmal die Gegend gezeigt, was uns aber dann auch direkt schon einen Eindruck vermittelt hat. Ein Militär am Straßenrand hat ihm salutiert. Ihm hat er salutiert sozusagen, nicht umgekehrt.
Wow.
Das zeigt schon auch mal die Machtverhältnisse vor Ort. Also das war schon sehr beeindruckend. Und er hat dann tatsächlich eingewilligt, dass wir ihn 2 Tage an einem Wochenende zu Dorffesten begleiten können. Und das war so ein religiöses Fest, was an diesem Wochenende stattfand. Und da hat er richtig was spendiert. Es gab überall Essen, eine Bühne mit einer Band. Er hat dann selber auch getanzt. Allerdings, da leerte sich dann auch so ein bisschen die Tanzfläche. Und er hat tatsächlich dann auch vor uns dann alleine mit seinem Sturmgewehr, mit seiner AR-Kinze, hat er sich da bewegt und hieß dann so im Takt mitgeschwungen. Das hatte schon was sehr Skurriles.
Meine Waffe ist manchmal sogar meine Tanzpartnerin. Sie ist wie meine Frau. Ich schlafe mit ihr. Ich lasse sie nicht los.
Na, er hat uns natürlich letztlich vorgeführt, er als Robin Hood hat sich da tatsächlich stilisiert, dass er hier mal eine Straße baut, Lebensmittel verteilt und hat dann natürlich auch die Leute zu sich gerufen, die dann immer ganz begeistert von ihm berichtet haben. Es ist natürlich schwierig, dann mit den Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen. Celso Ortega findet durchaus deutliche Worte. Also er macht sehr klar, wer nicht seinen Regeln folgt, der ist dann auch schnell tot.
Wenn wir, meine Leute und ich, nicht existieren würden, dann wäre hier noch größeres Chaos, ein Machtvakuum. Früher gab es hier Überfälle, Raubüberfälle auf den Straßen. Seitdem wir hier übernommen haben, gibt es das nicht mehr. Die Leute haben das verstanden und sind damit einverstanden. Diejenigen, die trotzdem damit weitergemacht haben, weiter geraubt haben, die sind jetzt tot.
Diese Leute sind Teil der Gesellschaft. Das ist nicht, die trennen sie nicht, stehen nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern die kooperieren ganz eng mit den lokalen Politikern, mit den Unternehmern. Die sind zum Teil in die gleiche Schule gegangen, die sind zusammen aufgewachsen, die machen schon die ganze Zeit solche Geschäfte. Und die eine sind halt die bewaffnete Truppe, die die Interessen durchsetzt, einer Fraktion. Die anderen haben halt die lokalen Unternehmen und die Dritten sind in anderen Geschäften tätig. Also so die Mafia und solche Leute, wie jetzt zum Beispiel Celso Ortega, die sind Teil dieser gesellschaftlichen Struktur.
Am Ende ist der Staat da halt abwesend. Und teilweise sehen die Leute das dann tatsächlich so. Also da ist wenigstens jemand, der uns so ein bisschen hilft. Es ist eine schwierige Situation, vor allen Dingen auch, weil sie letztlich auch die lokale Regierung am Ende stellen. Also wenn es um Wahlen geht, dann werden die so manipuliert, dann werden die Leute auch sozusagen darauf abgestellt, ihr müsst den und den wählen, der ist gut für uns. Und da geht es natürlich dann auch eigentlich um, interessanterweise auch um legale Geschäfte. Also Celso Ortega hat es dann auf die großen Infrastrukturprojekte abgesehen. Und das heißt, es wird da gar keine Ausschreibung gemacht, sondern der kriegt die dann einfach auch.
Die Geschäfte, das finde ich interessant, weil ich meine, bei uns herrscht ja immer so ein bisschen das Bild, vielleicht auch geprägt durch irgendwelche Serien, die man gesehen hat, dass die Narcos so gegeneinander kämpfen, dass die mit ihren fetten Waffen und ihren fetten Karren durch die Gegend fahren und da rumballern und so. Aber ihr habt es ja gerade schon gesagt, die sind letztlich auch schon in ganz viele, in Anführungszeichen, normalere Geschäftszweige involviert. Wie hat sich denn ihr Geschäft verändert?
Na, also nur kurz, die ballern weiterhin rum, vor allem wenn eine Konkurrent ist gegen die andere. Also es gibt dann schon Kriege zwischen 2 Fraktionen durchaus. Das kann man so auch erleben. Und sie fahren auch mit fetten SUVs durch die Gegend. Also sie führen sich ein bisschen auf wie eine kleine lokale oder manchmal auch eine große lokale Armee. Aber ja, sie sind die Kontrollmacht in vielen Regionen, je nachdem, wer kontrolliert. Ob der Jalisco-Kartell, La Familia Michoacana, Los Arrios, wie auch immer sie heißen. Sie kontrollieren die Gegenden. Und das heißt, sie kontrollieren zum einen den Drogentransport, Drogenanbau. Das ist schon immer noch ein Teil, der aber abnimmt. Auf der anderen Seite waren wir zum Beispiel im Bundesstaat Michoacán in Gegenden, da kontrollieren die einfach den Avocadoanbau, den Limonenanbau. Wenn du auf dem Markt einen Stand haben willst, musst du an die Mafia zahlen. Und natürlich sind sie trotzdem, das darf man natürlich nicht vergessen, sie sind involviert auch in Menschenhandel, in Organhandel, in Waffenhandel, in die verschiedensten kriminellen Geschichten, Erpressung, Entführung. Also das ist ein sehr breit gefächertes Geschäftsfeld, wenn man so will.
Also ein riesiges Geschäftsfeld ist tatsächlich der Menschenhandel. Also gerade die Migranten, die auf dem Weg Richtung Norden in die USA sind, da werden die Familien dann erpresst. Also sie werden dann quasi auf dem Weg hops genommen, also entführt. Die Familien werden erpresst und das hat natürlich eine Dimension. Es sind ja meist sehr arme Familien, da müssen die sich dann überall Geld leihen, verschulden sich hoch, damit der Familienangehörige nicht umgebracht wird. Und das passiert regelmäßig. Also das ist ein großes Thema.
Seit 2023 regiert als erste Frau die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum das Land. Sie hat entschiedene Schritte gegen die Gewalt angekündigt. Ein Gegenentwurf zu ihrem Vorgänger Andrés Manuel López Obrador. Seine Strategie? Umarmungen statt Schüsse, also eine friedliche Koexistenz mit dem organisierten Verbrechen. Sheinbaum will nun unter anderem den Geheimdienst im Kampf gegen die Mafia einbinden. Zeigt denn diese neue Politik von Claudia Sheinbaum schon erste Wirkung?
Also Wirkung muss man sehen. Es gibt ständig weiterhin Meldungen, fürchterliche Meldungen fast jeden Tag, dass so und so viele Menschen sterben, dass irgendwo Leichen gefunden werden, Erhängte und fürchterlichste Geschichten. Aber ja, es gibt zumindest Initiativen von Sheinbaum, die über das hinausgehen, was López Obrador gemacht hat, der nämlich eigentlich fast nichts getan hat, der eher so eben auf der Schiene war, wir versuchen zu sprechen. Er hatte einen grundsätzlich richtigen Ansatz, das ist Sozialleistungen, den Menschen helfen, die Leute einbinden, Arbeit geben und dadurch von der Mafia wegzubringen. Aber auch das ist ein sehr begrenzter Ansatz, der auch jetzt so kurzfristig nicht funktionieren kann und auch nicht funktioniert hat. Sheinbaum dagegen schickt mehr Militärs raus, hat ihren besten Mann, Minister für Innere Sicherheit, nach Sinaloa geschickt und es auch geschafft, dort die Situation ein bisschen zu befrieden, die da zwischen zwei Fraktionen des Sinaloa-Kartells existiert hat. Uns haben andere Leute erzählt, in Guerrero, die sich sehr gut auskennen, dass ja bei Konfrontation schneller die Nationalgarde geschickt wurde. Also es gibt so ein paar so Ansätze, wo man sagen muss, okay, man sieht was, aber es ist ein sehr komplexes Phänomen, das mit der Korruptionsgeschichte Mexikos auch zu tun hat.
Solange man halt diese Korruption auf lokaler Ebene nicht zerschlägt, was eine massive Herausforderung ist, weil es mit so viel Interessen verbunden ist und so viel Geld ja letztendlich auch, solange wird sich auch nicht großartig was an der Situation ändern.
Ihr habt ja eben schon skizziert, also in welche Lebensbereiche und bis auf welche politischen Ebenen im Prinzip die Kartelle Einfluss und Macht haben und ausüben. Es ist ja auch an der Tagesordnung, dass Politiker, Politikerinnen bedroht, ermordet werden, Journalisten, Journalistinnen auch. Also wozu führt das?
Gesellschaftlich zu einer großen Zersetzung, wenn man so will. Also in vielen Regionen herrschen halt die Mächtigeren. Das sind die, die die Waffen haben. Das sind also sehr viele Leute sind sehr verunsichert, haben Angst. Man organisiert sich selbst. Also wir haben ja auch Autodefensa, sogenannte Selbstverteidigungsgruppen begleitet, die selbst ganz schön bewaffnet waren, wo wir dann mit denen durch die Gegend gefahren sind, die selber ja auch...
Die kaufen natürlich auch selbst die geschmuggelten Waffen, ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Genau, ja, das sollte man natürlich da auch im Kopf haben. Dass, also als wir sind einmal, als wir mit Leuten mitgefahren sind durch ein Gebiet des Jalisco-Kartells, da saß ich auf der Rückbank, Anne saß vorne und neben mir stapeln sich so 6, 7, 8 Sturmgewehre oder so. Ne? Und ja, wenn man dann mit den Menschen in den Dörfern dann oder in der Gemeinde redet, wo auch die Marta Alvarez herkommt, sagen die, ja, hier fühlen wir uns sicher in der Stadt, weil hier sind die Autodefensas und die schützen uns ja. Also das bringt aber
wobei es
die
da
Sache
aber
zum
auch
Punkt.
Fließende Übergänge gibt. Da bilden sich dann diese sogenannten Autodefensas, diese Bürgerwehren. Aber letztlich mutieren die dann halt irgendwann auch, weil sie unterlaufen werden oder weil sie dann im Prinzip doch eigene Interessen entwickeln. Und ein riesiges Problem ist natürlich auch, dass die Straflosigkeit so hoch ist. Also der Justizapparat ist ja auch korrupt. Also bis zu 90% der Straftäter gehen letztlich ohne Strafe aus. solange man dieses Problem auch nicht in den Griff bekommt, wird sich natürlich auch nichts ändern. Eben das führt dazu, dass die Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mit dem Beispiel der Autodefensas gibt es aber auch die sogenannten Buscadoras. Also da schließen sich die Mütter zusammen oder Familienangehörige. Meistens sind es Mütter, die dann nach ihren verschwundenen Söhnen, Kindern suchen.
Du hast eben den Justizapparat angesprochen. Es gab ja diese umstrittene Direktwahl von mehr als 800 Richtern und Richterinnen. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende auch Frauen geschafft haben. Das wisst ihr vielleicht besser. Eigentlich ja ein Schritt, um die Korruption einzudämmen. Einer, der zum Erfolg führt oder führen kann aus eurer Sicht? Oder wie schätzt ihr das ein? Weil Kritiker waren da ja sehr, sehr skeptisch und haben gesagt, eigentlich kann das organisierte Verbrechen dadurch noch mehr Macht gewinnen.
Natürlich muss das ganze Justizsystem völlig neu aufgebaut werden. Aber zu sagen, man lässt die jetzt alle wählen, heißt nicht unbedingt, dass dadurch die Dinge anders werden. Weil ja, es gab diese Fälle und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, dass Richter gewählt wurden und sich aufgestellt haben, die direkt für die Mafia gearbeitet haben. Insofern glaube ich nicht, dass man durch diese Wahlen alleine jetzt das gesamte Justizsystem über den Haufen wirft und da ein weniger korruptes entwickelt. Aber ich halte es auch nicht für so völlig falsch und gefährlich, wie es manchmal diskutiert wurde.
Aber trotzdem ist es, finde ich, eigentlich ein schwieriger Gedanke, weil den Otto-Normalverbraucher Richter wählen zu lassen, über die man ja auch gar nichts weiß teilweise. Ich bin in einer Chatgruppe gewesen, da haben die Leute wirklich akribisch Informationen dann ausgetauscht und haben sich Profile sozusagen angelegt, was aber ja wirklich sehr speziell war. Andere wussten gar nicht, wen sie wählen. Also insofern halte ich das für einen eher schwierigen Ansatz.
Ich habe mal gelesen, die Mafias, die Banden sind eigentlich letztlich auch sowas wie der fünftgrößte Arbeitgeber, wenn man das zusammenrechnet. Wie einfach oder schwer ist es denn, da auch wieder rauszukommen? Also wie einfach ist es vielleicht reinzukommen, wie schwer ist es wieder rauszukommen?
Rauszukommen, würde ich sagen, ist ja fast unmöglich. Da muss man, glaube ich, schon das Land verlassen, je nachdem, welche Position man da hatte. Ja, es wird halt zwangsrekrutiert. Eben gerade das Beispiel von Marta Alvarez, von der wir ja ganz am Anfang gehört haben. Da kommen kriminelle Gruppen oder die Kartelle in das Dorf. Also es sind vor allen Dingen eher junge Männer, die da rekrutiert werden. Und das auch über Facebook, TikTok, Twitter. Da werden dann lukrative Angebote gemacht und dann werden die da halt abgezogen.
Also wenn man vom fünftgrößten Arbeitgeber ausgeht, dann würde ich sagen, geht es aber über diese Leute raus, die hier rekrutiert werden und direkt so als bewaffnete Kämpfer für die Mafia arbeiten, sondern dann sind damit garantiert auch die ganzen Bereiche gemeint, die direkt für die Mafia arbeiten. Das heißt, die ganzen Drogenproduktionen, wo sehr viele Menschen, und gibt es auch immer noch, wo sehr viele Menschen von leben zum Beispiel, oder eben Avocado-Firma, die direkt in den Händen der Mafia ist, oder der illegale Bergbau, weil rein allgemein die bewaffneten Kämpfer sind ja nicht ganz so viele, sonst wären sie ja doch immens stark.
Mhm. Anne, du hast eben die Marta Alvarez, die wir am Anfang gehört haben, angesprochen. Wie geht's der denn jetzt und was macht die jetzt?
Also in den letzten 2 Monaten haben wir nichts mehr von ihr gehört. Die wird weiter voraussichtlich in diesem Ort, in den sie sich geflüchtet hat, leben und hat da ja örtlich so ein bisschen Unterstützung bekommen. Aber klar, also die lebt in unsicheren Verhältnissen und die wird sicherlich nichts von ihren Söhnen mehr gehört haben.
Jetzt haben wir sehr viel über die Probleme und ja auch über unterschiedliche Regionen in Mexiko gesprochen. Ich habe mich gefragt, gibt es vielleicht Regionen oder Städte oder so weiße Flecken, in denen es besser läuft und in denen die Narcos keinen Einfluss oder keinen Einfluss mehr haben?
Eigentlich in allen Bundesstaaten gab es immer wieder Probleme mit der Mafia. Also es gibt gar keinen Staat, wo wirklich gar nichts passiert. Ich würde sagen, Mexiko-Stadt ist noch mit am sichersten. Da funktioniert auch das Sozialsystem einfach ein bisschen besser als in vielen anderen Regionen. Auch die Polizei funktioniert besser. Grundsätzlich ist es so, dass die mafiösen Strukturen oder die Mafia immer dort erscheint, wo was zu holen ist. Also zum Beispiel die Region Karibik, Cancun, die man ja auch hier kennt, die ganze Urlaubsriviera, Riviera Maya und diese Gegenden, die war früher relativ ruhig, aber die ist halt immer mehr eine Gegend, in der sehr viel Geld umgesetzt wird. Und überall, wo sehr viel Geld umgesetzt wird, ist die Mafia irgendwann da. bringt sich mit selbst mit Geld ein und da gibt es im Endeffekt dann wieder Kämpfe um die Region, wer kontrolliert welches Gebiet. Also das ist sehr viel auch von der ökonomischen Entwicklung abhängig in einer Region.
Ihr habt, ich glaube, mehr als 4 Jahre an dem Thema recherchiert. Gibt es einen Satz oder einen Brocken aus einem Interview, der bei euch so nachhallt?
Also ich finde besonders schlimm, dass sich die Gewalt so normalisiert und wie inflationär ja auch Menschen verschwinden. Und es passiert nicht wirklich was, es ändert sich nicht wirklich was. Und früher wurden zum Beispiel aber auch Leute in den Bergen am Rande der Dörfer vergraben. Zuletzt habe ich nochmal eine Suchaktion von Müttern begleitet. Da haben die angefangen, mit Stöcken in einem Wohnzimmerboden den Boden abzuklopfen. Und selbst das schien irgendwie normal und das hat mich auch nochmal wahnsinnig schockiert.
Also ich muss sagen, ich arbeite jetzt so ungefähr 25 Jahre in Mexiko. Seit 18 Jahren hat der Krieg mehr oder weniger in der Schärfe begonnen. Und seitdem bin ich und Anne ja auch in ihrem Alltag ständig mit Opfern konfrontiert. Und das ist auf Dauer schon auch einfach unheimlich heftig. Also es geht an die Nieren, kann man schon so sagen. Und was ich gemerkt habe, als ich die O-Töne geschnitten habe und just als dann Marta Alvarez, die wir am Anfang hatten, dann nochmal erzählt, ich habe 3 meiner Söhne verloren, mit denen, die habe ich, das war mein Leben, weil mein Mann wurde schon ein paar Jahre vorher umgebracht und du hörst es so und stellst dir das so vor, was das heißt und stellst dir die Frau vor und also das und danach so eine ganz verrückte Situation, dass ich sie gefragt habe, wie man denn Tortillas macht, weil sie an einem Stand Tortillas gemacht, Tortillateig, wo sie plötzlich doch dann mal gelächelt hat und so ganz glücklich mir erzählt, also ganz glücklich im Rahmen dessen, was überhaupt Glück für sie im Moment sein kann, aber mir das so erzählt hat. Also das war für mich eigentlich so eine Schlüsselsituation. Nicht die Mafia, nicht was weiß ich was, sondern diese Frau.
Ganz herzlichen Dank für eure Eindrücke, für eure Recherchen und die gesammelten Recherchen zu dem Thema lege ich euch ans Herz, könnt ihr hören in dem Podcast Krieg in Mexiko. Ist ein 4-Teiler, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.